Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive und mein Name ist Micho. Es wird heute natürlich viel um den Draft gehen und darüber rede ich nicht alleine, sondern ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Drive-Moderator da haben, der lange nicht mehr da war, Rico.
Ja, grüß dich doch erstmal und lange nicht da. Ich habe ja tatsächlich vor dem Draft nochmal ganz kurz was eingesprochen gehabt zum Thema, wie man so auf den Draft gucken könnte und dass man nicht gleich Nerven verliert, wenn es nicht der Spieler oder die Spielergruppe wird, die die Dolphins in Runde 1 der Meinung der Person, die man selber ist, eben gedraftet hat oder eben nicht. Genau, aber ja, zu zweit oder allgemein mit irgendwem aufgenommen, das ist bei mir schon 7 Monate her oder so.
Freut mich ganz besonders tatsächlich, das mit dir hier heute machen zu dürfen. Aber bevor wir in das Thema Draft einsteigen, haben wir nach unserer letzten regulären Folge ist noch etwas passiert, über das wir gar nicht geredet haben. Und meiner Meinung nach hat das und wird es auch noch Auswirkungen auf den Draft haben, nämlich Miami hat sich mit unserem Star-Cornerback, kann man das so sagen?
Ich denke, man darf Star-Cornerback sagen, ja.
Mit Jalen Ramsey im beidseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, dass sie beide Trade-Optionen untersuchen. Es ist nicht so, dass er gecuttet worden wäre. Es ist nicht so, dass nach einem Pay-Cut gefragt worden wäre. Und es ist auch nicht so, dass Jalen Ramsey mehr Geld oder so verlangt hätte. So, letzten Endes ist es so, dass wir, wenn wir Jalen Ramsey traden, eine Menge Dead Cap schlucken, egal ob wir das, auch wenn wir das Post-June-First-June-Cut machen oder so. Also Post-First-June würde zwar das Dead Cap verringern, aber wir würden immer noch eine Menge Dead Cap schlucken und der Vertrag ist dann absolut tradebar, weil im Grunde genommen kriegt dann ohne dieses Dead Money, was wir schlucken, jemand Jalen Ramsey, also einen noch Top-Cornerback, oder auch wenn der langsam in die Jahre kommt, auf einem verdammt günstigen Vertrag, den man auch jederzeit dementsprechend cutten könnte, wenn man will. So, Rico, da gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann das Ganze sportlich, man kann das Ganze finanziell betrachten. Wie siehst du es denn jetzt erstmal finanziell?
Dieses Finanzielle, ich muss gestehen, weil irgendwie bin ich da so ein bisschen verwirrt, weil wenn ich in die Reports so reinschaue und Michael Giannitti, das ist der Kollege von Sportrack, einer der beiden Portale, also Sportrack und Over the Cap sind ja eigentlich die Portale, wo man so finanztechnisch hinguckt. Er hat halt geschrieben und meinte, dass das akquirierende Team eigentlich quasi essentiell ein Jahresvertrag mit 21,1 Millionen sich in die Bücher schreiben würde, mit 3 Jahren, die halt da hinten mit hinten dranhängen. Er beschreibt es als Pay-as-you-go-Structure. Das ist halt so die Frage, wo ich mich frage, wie genau ist das mit dem Gehalt jetzt geregelt, wie funktioniert das in dem Trade, weil wir hatten ja auch die kurze Diskussion mit Tobi, der meinte, das ergibt ja alles überhaupt keinen Sinn, was ich auch teile nach den Zahlen, wo ich sage, ja, schwierig natürlich, weil der Dead Cap würde ja irgendwie bei, was steht hier vor dem 1.6. würden die Dolphins 29 Millionen Dead Cap schlucken. Ja, das würde fast sogar hinkommen. Aber also ich bin da ein bisschen irritiert. Dieser Vertrag, das ist halt das, was der Bleacher Report so von sich gegeben hat. Was die rausgeben, sind Third-Round-Picks für die Dolphins, also ein Third-Round-Pick. Wäre ich vollkommen fein mit. Finanziell muss man sich das halt angucken. Die Dolphins sind okayisch, glaube ich, aktuell mit dem allgemeinen Cap-Space, weil ein bisschen hat man ja. Also wir haben jetzt Top 51 Cap-Space, liegt bei 17 Millionen. Jetzt weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, was die Draft-Klasse kostet. Und wir würden, ich glaube, nochmal 9 Millionen mehr, 8 Millionen mehr mit diesem Dead Cap haben. Da wird dann natürlich was runtergehen. Würde man dann jemanden wieder restructuren? Ich weiß es nicht. Also, es ist für und wieder. So, und da muss man sich wirklich überlegen, wenn wir einen Third-Round-Pick bekommen, ist dieser Third-Round-Pick das wert? Und da müsste man, muss man halt schauen, ob das ein Thema sein kann oder eben nicht. Im Prinzip ist ja, würden wir quasi einen etwas späteren Pick bekommen, den wir für Jalen Wright ja dieses Jahr abgegeben haben, weil wir den ja letztes Jahr in Runde 4 von den Eagles, also den Pick von den Eagles bekommen haben und dann ja den diesjährigen Third-Round-Pick abgegeben haben. Also, kann man machen. Ich sehe Szenarien, wenn man den Roster allgemein verjüngern will, dass man da was macht. Also, das kann ich mir durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Und mit dem Cap-Space, das kriegt man auch irgendwie hin. Es ist natürlich keine richtig geile Situation. Und man baut sich selber eine Baustelle mit Cornerback und man baut sich eine Baustelle, dass man weniger agieren kann im kommenden Jahr mit dem Cap Space, aber es ist eine Möglichkeit, sage ich mal so. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, sondern wenn der Spieler passt und Dolphins da 100% von überzeugt sind, dass dieser Third-Round-Pick oder ein Spieler und ein Fourth-Round-Pick oder so, kann ja auch passieren, dass da irgendwas geht, ja, also muss man sich dann im Detail angucken, aber ich bin da relativ entspannt, wenn es so kommt, dann kommt das eben so, aber ich denke, man kann es verargumentieren. Also natürlich schluckt man zwei Pillen, Capspace und Jalen Ramsey ist nicht mehr da, aber auf der anderen Seite ist das halt ein Weg in eine Art Rebuild, wo wir auch sagen müssen, Dolphins waren letztes Jahr auf dem Papier eine Top-Defense, und mit Jalen Ramsey wird das natürlich schwieriger. Weil ohne Jalen Ramsey wird das natürlich etwas schwieriger. Muss man schauen, was man da macht.
Ja, ich bin da so in etwa bei dir. Das Problem ist, finanziell zahlen wir drauf und geben quasi eine Menge Kapital auf, damit Jalen Ramsey nicht bei uns spielt. Also finanziell macht das wenig Sinn. Deswegen ich irgendwo bei Tobi bin, das ist nicht für diesen Draft, also kein Pick für diesen Draft werden wird. Ich erwarte keinen Pick jetzt heute oder morgen, kein Trade, womit wir noch Picks generieren, sondern dass wir, wenn, einen Pick für nächstes Jahr bekommen. Das ist in meinen Augen auch die einzige Möglichkeit, noch einen Drittrunden-Pick zu kriegen. Eigentlich ist eher eine Drittrunden-Pick realistisch. Das macht finanziell dann halt keinen Sinn. Sportlich macht es allerdings aus mehreren Varianten Sinn, denn vielleicht ist das letzte Jahr, wo du noch einen vernünftigen Pick für Jalen Ramsey generieren kannst. Cornerbacks bauen in der Regel recht schon ab. Und 31, da sind Cornerbacks oft schon auf der Seite, wo es schnell bergab geht. Deswegen nicht, dass es bei Jalen Ramsey unbedingt der Fall sein muss. Und er kann auch noch ein, zwei Jahre haben. Allerdings wird es immer schwieriger, dann für ihn einen entsprechend hohen Pick zu kriegen. Und das Zweite ist, wenn man ganz klar sagt, okay, und darüber haben Thilo und ich schon mal gesprochen, so ein Rebuild, auch ein Software-Rebuild, wie wir ihn haben, muss langfristig angelegt sein oder längerfristiger. Das heißt, Greer und McDaniel, egal was passiert, müssen eigentlich, da wir sie verlängert haben, jetzt 2 Jahre und nicht nur 1 Jahr bekommen. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wir geben das Kapital ab, um quasi übernächstes Jahr den deutlichen Fortschritt zu sehen und wieder aufbauen zu können, um damit uns quasi in der kommenden Saison, ich will jetzt nicht sagen tanken, aber schon sagen, da ist uns das Ergebnis egal, um im nächsten Jahr den Kader dementsprechend verstärkt zu haben, um da dementsprechend wieder anzugreifen. Ja, das kann gut gehen, aber natürlich ist es auch schwierig, einen Cornerback in der Qualität eines Jalen Ramsey zu finden. Aber nochmal, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass relativ schnell die Qualität im Bereich Cornerback absinkt. Was aber fraglich ist, oder ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Rico, es reißt eine wahnsinnige Lücke in unser Defensive Backfield, das jetzt zur großen, großen Problemzone geworden ist bei uns, oder?
Ja, also ist es klar, da kann man jetzt nicht drum zureden. Ich bin gespannt. Also man muss aber auch da sagen, dass natürlich, das ist jetzt Jahr 2. Wann ist das? Ist das erste Mal, also dass wir einen gleichen Koordinator haben und gleich, also auf beiden Seiten quasi gleiche Koordinator haben in den letzten 7 Jahren oder so. Also schon mal cool. Ich weiß nicht, wie es unter Gase war, aber es ist jetzt ja schon mal immerhin etwas. Und es ist also Jahr 2 für Anthony Weaver. Das heißt, er hatte jetzt ein Jahr Zeit, sich gewisse Sachen anzugucken, und man wird gewisse Gespräche mit zum Beispiel auch Jevon Holland geführt haben. Und ich hätte gedacht, dass der zum Beispiel teurer wird, aber ist er nicht geworden. Und man hat ja noch versucht, ihm Angebot zu machen, hat dann halt nicht funktioniert, obviously, sonst wäre er ja bei uns. Aber es ist aber auch so, dass man sagen muss, offensichtlich gab es da Themen, warum wir ihn nicht verlängert haben. Und am Capspace kann es nicht liegen, weil die Dolphins hätten sicherlich auch einen Vertrag hinbekommen, der gut genug gewesen wäre für Jevon Holland. Dementsprechend bin ich da, gebe ich unserem Defensive Coordinator erstmal den Benefit of the Doubt, was die Safety-Position angeht. Bei Cornerback, ich meine, sollte Jalen Ramsey nicht mehr da sein, ich habe es in einem anderen, in einem Pre-Draft auch gesagt, sind halt Kader Kuhu und Storm Duck unsere Cornerback 1 und 2. Ich sage natürlich, dass wir nach dem Draft auch noch was machen werden, weil dann geht das nicht mehr in diese Compensatory-Pick-Formel rein, nach der die Dolphins einen Viertrunden-Pick für eben Jevon Holland bekommen werden im kommenden Draft. Das ist natürlich fraglich, je nachdem, sollte sich Jevon Holland verletzen, dann wird das natürlich ein späterer Pick. Das gleiche haben wir mit Christian Wilkins. Das wäre eigentlich auch ein Third-Round-Compensatory-Pick gewesen. Durch die Verletzung von Christian Wilkins ist es halt jetzt ein Viertrunden-Pick. Da ist eine Formel, wo auch die Spielzeit mit dabei ist. Ja, also wir haben uns auf dem Papier schon verschlechtert. Ich glaube aber, dass wir auch da sagen können, dass es dort immer noch Möglichkeiten gibt, sich für die kommende Saison so aufzustellen, dass das jetzt nicht unglaublich doof laufen sollte.
So, es kann natürlich auch noch Auswirkungen auf die kommenden, auf die Tom, ja, genau, gerade so ein bisschen die Zunge in Knoten, und dann kann ich vielleicht auch wieder gerade sprechen, indem ich sage, auf die kommenden Draft-Tage Auswirkungen haben wird und auf die kommenden Draft-Runden. Aber zuallererst einmal haben wir heute Nacht gepickt. In Runde 1 an Position 13 haben wir Kenneth Grant gepickt. Was sagst du zu dem Pick, Rico?
Also, ich war gespannt. Ich meine, wir haben auch geschrieben, so, hey, wenn wir doch jetzt backtraden könnten. Und es gab ja Talks. Also, ich glaube durchaus, dass die Dolphins auch Angebote auf dem Tisch hatten, um das Leute entweder A, eben vor die Colts zu springen für Tyler Warren, der dann an 14 gepickt wurde, oder für was weiß ich, für ein Kram. Aber Kenneth Grant, es scheiden sich ein bisschen die Geister, ob das jetzt ein Top-10-Spieler war in diesem Draft oder ob es eher irgendwo ein Spieler zwischen 15 und 25, also ich habe beides gesehen. Bei Kyle Krabs war er auf 12, das ist so ein Mittelding. Bei Adrian Franke ist er auf 6, bei anderen ist er halt dann eher auf 25. Also deswegen verstehe ich auch, warum manche sagen, warum. Aber ich bin hellauf begeistert, weil das ist ein Spieler, den wir in dem Maße nicht haben, der ein D-Liner ist. Unser Defensive Coordinator ist auch D-Line-Coach gewesen. Und dementsprechend, also es ist ein Spieler, den wir vom Spielertyp her brauchen. Ich glaube, dass das ein Spielertyp ist, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist, weil der wird in der kommenden Saison, der wird im Oktober erst 22. Und ich sehe keinen Grund dafür, warum er nicht noch besser werden sollte. Aber da können wir gleich auch noch ein bisschen zu kommen in der Analyse von Kenneth Grant, was er denn noch, warum er überhaupt da so hoch gepickt werden könnte und warum, was für Sachen gibt, auf die man vielleicht aufpassen sollte. Aber was war denn so dein erster Eindruck, als du Kenneth Grant gehört hast?
Ja, also es gibt zwei verschiedene Herzschlagen an meiner Brust. Kenneth Grant ist ein super Spieler. Wie gesagt, wir analysieren gleich noch, was positiv, was negativ an dem Spieler selber ist. Und Defensive Tackle ist eine Position of Need. So, das muss man ganz klar festhalten. Insofern würde ich sagen, ist es ein Top-Pick für einen Top-Need. Und das kann man sehr gut machen. Der Pick gefällt mir in der Beziehung gut. Ich sehe halt eine Sache kritisch. Im Grunde genommen konnte Miami fast nicht daneben legen. Der Draft ist, das ist, glaube ich, die Meinung aller, dieses Jahr vergleichsweise schwach in der Spitze. Wir haben 10 Spieler sind in die Top 10 gegangen, aber es gab insgesamt, sagt man, eigentlich im Grunde genommen nur 2 bis 3 Top 10 Spieler überhaupt im Draft. Aber trotzdem mussten ja Top 10 Spieler gepickt werden. Und Kenneth Grant ist halt auch einer, der so weit nach oben gerutscht ist, auch weil der Draft in der Spitze relativ schwach ist. Der Value fängt eigentlich dahinter an und man hätte Kenneth Grant zum Beispiel, wenn man den bei 17, 18 gepickt hätte, hätte ich gesagt, absoluter Value-Pick. So sage ich, okay. Ja, also erstmal trotz allem, der Spieler ist super. Es war eine Position of Need. Was ich halt kritisch sehe, ist halt tatsächlich die Position. Weil ich glaube, dass wir mit Zach Seeler schon einen sehr, sehr guten Defensive Tackle haben. Ja, und es stimmt, build through the Darf, build through the Trenches. Aber, und da auch von innen nach außen, von daher verfolgt man eigentlich voll meine Philosophie. Auf der anderen Seite sage ich, gerade in dem Draft und gerade auf der Position des Defensive Tackle gibt es viele spannende Prospects später, auch in den späten Runden. Und viele, viele Prospects, die man auch mit einem Zach Seeler gut paaren kann. Ich schließe auch nicht aus, dass wir noch einen Defensive Tackle holen, weil wir auf der Position dünn besetzt sind. Das heißt, der Spieler ist schon super. Ich hätte mir wahrscheinlich lieber eine andere Position gewünscht, weil ich das Gefühl habe, dass man die später im Draft nicht mehr so gut besetzen kann. In einer Beziehung bin ich da schon eines Besseren belehrt worden, denn ich hätte tatsächlich zum Beispiel Cornerback, Will Johnson zum Beispiel oder so, gerne vorab gehabt. Der ist komplett aus der ersten Runde rausgefallen. Und es sind einiges noch an Defensive Backs in der zweiten Runde da. Von daher habe ich da wohl relativ falsch gelegen. Trotzdem sehe ich das dann dementsprechend da mit einem leichten Wein im Auge. Denn nochmal, Miami konnte eigentlich nichts falsch machen, weil wir hätten eigentlich so gut wie immer, wenn sie nicht gerade Running Back gepickt hätten, eigentlich immer eine Position of Need getroffen. Und an der Position 13 wahrscheinlich auch immer, hätte sich das immer nach einem leichten Reach angefühlt, ganz einfach, weil die Spieler, weil der Value erst 2, 3 Plätze später anfing. So, das ist das, was ich kritisiere. Mit den Trade Talks finde ich, das hat man ganz, ganz deutlich gemerkt, die Picks der ersten 12 Teams gingen sehr, sehr schnell rein und waren, es hieß immer, on the clock, pick is in, on the clock, pick is in. Und bei Miami dauerte das und dauerte das. Aber ich glaube, genau das ist das Problem, was der Draft halt eben mit sich bringt. Sehr, sehr viele Teams wollten runter und sehr wenig Teams waren entsprechend bereit, so hoch zu traden. Und deswegen ist das mit dem Reach auch wieder fragwürdig, weil wenn nun mal keiner wirklich mit dir runter oder traden will, beziehungsweise dir nicht ein halbwegs adäquates Angebot machen will, wo du zumindest ein bisschen auch mehr Value von hast, dann hast du ja gar keine andere Wahl, also an der Position einen Spieler zu picken, der die Position eigentlich gar nicht wert ist, weil es keine Spieler gab, die die Position wert sind. So viel erstmal vorab zu dem Thema.
Ja, aber das finde ich tatsächlich jetzt auch ein bisschen spannend, weil da muss man sich ja auch mal angucken. Ich finde, Kenneth Grant ist da auch, wo er gepickt wurde, finde ich vollkommen fair, vollkommen in Ordnung. Wäre er in anderen Draftklassen vielleicht, also das kommt einfach jetzt auch persönlich auf die Präferenz an, wen findet man wie gut. Manche hätten für Mason Graham Haus und Hof verkauft, das will ich jetzt nicht sagen, aber da wäre das vermutlich auch ein ganz anderer Vibe gewesen. Viele hätten gesagt, oh mein Gott, an 13 Mason Graham. Der war bei manchen aber gar nicht DT1, sondern es war eben Kenneth Grant zum Beispiel. Oder der an 16 gedraftete zu den Cardinals, Walter Nolan, wo ich sage, ja, weiß ich nicht. Ne? Also die Defensive Tackle hatten auch sehr weite Range und da stimme ich dir dann zu. Wenn ich, was die allgemeine Qualität natürlich in der Spitze angeht, aber wen hätte man denn sonst, das sollten wir vielleicht mal auch noch durchleuchten, wenn wir sagen, wen hätte man denn sonst noch holen? Tyler Warren wäre vielleicht ein Thema gewesen. Dann an 15 Jalen Walker, Linebacker. Ah, ich weiß ja nicht, ob das für uns so wirklich was gewesen wäre. An 18 ist Gray Zabel gegangen. So, ich glaube, da hätten vielleicht der ein oder andere noch gesagt, ja, den kann ich sehen. Aber man hätte Gray Zabel auch auf Guard umtrainieren müssen. Dann Wide Receiver. J.D. Barron ist an 20 gegangen. An 20. Das ist schon viel, viel später, als viele ihn gesehen haben. Ich habe auch gelesen, dass die Dolphins, ich habe ein paar Grades mir durchgeschaut, die Dolphins sind von B+ bis C, ist alles dabei, was okay ist, weil es ist ja kein Shiny Pick. Ich habe auch gelesen, die Dolphins hätten unbedingt Derek Harmon draften sollen, also das ist der Defensive Tackle, der zu den Steelers an 21 gegangen ist, wo ich dachte so, wo kommt das denn auf einmal her? Und Malachi Starks, der Safety von Georgia, ist an 27 zu den Ravens gegangen. Der wurde ab und zu den Dolphins gemockt. Dann haben wir Josh Simmons, der ist an 32, wird wahrscheinlich ein absoluter Value-Pick werden für die Chiefs. Wenn der wirklich gesund wiederkommt, kann das wirklich ein richtig krasser Tackle werden. Aber das zeigt ja, also diese Spieler, also es wäre ja, die Dolphins hätten nicht viel falsch machen können, ist richtig. Wenn ich mir aber angucke, dass an 16 und dann an 21 die nächsten beiden Defensive Tackle gegangen sind, dann war dann schon so ein bisschen, dass Talik Williams an 28 dann noch drei weitere Defensive Tackles in der ersten Runde gegangen sind, ist natürlich auch ein Statement. Also ich glaube, dass die Defensive Tackles klare Gewinnerposition waren in diesem Draft. Vorher ist nur Mason Graham gegangen, an 5 zu den Browns. Also, wenn ich das, wie das Board gefallen ist, ist das, du hast es gesagt, man konnte nicht wirklich falsch machen. Also, ich sehe den Pick der Dolphins ein bisschen weiter bestätigt, dadurch, dass halt Spieler, die für die Dolphins interessant gewesen wären, auch jetzt nicht direkt nach den Dolphins gekommen sind, sondern Gray Zabel an 18, einen J.D. Barron an 20. So, da ist halt wirklich Luft drin gewesen. Und das kann man immer so als Indiz nehmen. Und ich finde es gut, dass Will Johnson aus der ersten Runde rausgefallen ist, weil ich habe leider... Ja, ich finde es gut, weil... Und das hat gar nichts mit dem Spieler erstmal so zu tun, sondern die Dolphins picken einen Defensive Tackle, der over the board bei allen einen klaren First-Round-Hype hatte. Der, ja, aber er war ja bei ganz, ganz, also bei, ich habe ihn in keinem einzigen, kein einziges Magazin oder so habe ich gesehen, dass Kenneth Grant keine First-Round-Grade hatte. So, das meine ich damit. Also er war in jedem Mock-Draft war er ein First-Round-Pick. Sagen wir es mal so. Und die Leute stellen, ja, Will Johnson, wir hätten ja Will Johnson draften sollen. Wir wissen oft nicht, was abgeht. Und die Fragezeichen bei Will Johnson sind riesengroß. Der ist aus der ersten Runde rausgeflogen. So, und da muss man sagen, okay, da können sich die Leute jetzt, die diese ganzen Will-Johnson-Kommentare geschrieben haben, sich mal so ein bisschen mal ins Eisbad gehen, ne? Und dann mal so ein bisschen runterkommen und sagen, hey, okay, offensichtlich sieht die ganze NFL den so ein bisschen schwieriger, weil wegen aus Gründen. Josh Simmons, wow, der ist bis an 32 gerutscht. Ohne die Verletzung wäre das ein easy Top-10-Player gewesen. Ja, also da muss man halt wirklich sagen, dass man weiß natürlich dann nie, wo wären diese Spieler gegangen, wo wäre Kenneth Grant gegangen. Ich denke, Kenneth Grant wäre wahrscheinlich spätestens dann an 16 zu den Cardinals gegangen. Oder vielleicht an 15 zu den Falcons, die aber eher einen Edge-Rusher gesucht haben. Und Kenneth Grant ist jetzt kein Edge-Rusher. Aber da muss man halt sagen, so okay, Leute, es hat manchmal schon so seine Bewandtnis, was das Front Office so macht. Und wenn man sich den Draft anguckt, wie gesagt, wir wissen nicht, wo Kenneth Grant gegangen wäre. Ich finde aber, dass das, was danach passiert ist an Picks, eher eine kleine Bestätigung für den Pick der Dolphins, nachträglich, wenn man sich das so anguckt, als dass ich sage, oh mein Gott, die Dolphins haben den Spieler verpasst. Jetzt zumindest in so einer knappen Draft-Analyse direkt nach der ersten Runde würde ich sagen, das war jetzt... Ich mag den Pick super gerne für die Dolphins. Ich finde, das ist ein super Fit für unser Scheme und für Anthony Weaver. Ich glaube, dass das sehr, 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 sehr gut funktionieren kann. Und dementsprechend bin ich da zufrieden. Und wenn man, wie gesagt, sich das mal anguckt, was danach passiert ist, ist das vielleicht auch gar nicht verkehrt gewesen.
Also ich muss ganz klar sagen, wie gesagt, ne, Will Johnson wäre die eine Variante gewesen. Ich habe Walter Nolan war auf Position 7 auf meinem Big Board, tatsächlich. Mhm. Und Mason Graham war bei mir nur die 12 und Kenneth Grant war bei mir die 14. Also von daher wäre Kenneth Grant sogar relativ in der Richtung gewesen, wobei ich halt mein Big Board gemacht habe ohne Running Backs und ohne Quarterbacks, weil ich gesagt habe, für Miami brauchen wir die nicht. Die müssen nicht ins Big Board. Mein Spieler, den ich gern gehabt hätte, ist sowieso viel früher gegangen, das war Calvin Banks Jr. Den hätte ich halt sehr gern gesehen. Wen ich noch vor Kenneth Grant im Grunde genommen hätte gehabt hätte, wäre halt Nick Amonwori, der auch noch auf dem Board ist. Tyler Booker war bei mir direkt die 15, der käme auf meinem Big Board danach. Der kam dann ja auch, glaube ich, direkt danach oder kurz danach. Auf 16 J.D. Barron, der auch danach kam.
Ja, also so. Booker ist ja an 12 zu den Cowboys
gegangen. Ja, Booker ist an 12 gegangen und ja, also genau, kurz vorher. Calvin Banks ist an 9 zu den Saints gegangen. Ja. Dann würde ich mal sagen, lass uns doch direkt mal über Kenneth Grant reden. Du sagst, du bist ein absoluter Kenneth Grant-Fan. Wie sehr hast du dich denn vorher mit ihm beschäftigt?
So viel, wie man sich in China mit dem NFL-Draft beschäftigen kann. ja gut, ich meine, er spielt in der Big Ten. Ah, Big Ten ist natürlich grundsätzlich erstmal wundervoll defensiv geprägter Football, wenn man das so möchte. Aber ich habe mich mit Kenneth Grant natürlich auseinandergesetzt. Kenneth Grant ist erstmal, damit sich die Leute was drunter vorstellen können, 6'4". Ja, also das dürfte 1,92 sein. 331 Pfund und hat bei den Michigan Wolverines gespielt. Hat dort eben hat als True Freshman hat er schon Snaps gesehen. Da muss man auch sagen, ist in Michigan jetzt nichts, was normal ist und ist dann 2023 und 2024 immer weiter in die Starterrolle gerutscht. Mit Michigan hat er dann 2023 auch die National Championship gewonnen. Das kann man sich, denke ich mal, schon mal auf die Fahne schreiben. Also das schon, eine Sache möchte ich gleich mal ausräumen, und zwar er kann Nose-Tackle sein. Ich glaube, er ist ein richtig guter Nose-Tackle, das ist aber die Baseline. So, das ist die Baseline, weil der hat in der letzten Saison, und das spiegelt quasi seine ganze Karriere wieder bei Michigan, hat er letzte Saison 170 Snaps im A-Gap gespielt, und 368 Snaps im B-Gap. Ja, also einmal A-Gap zwischen Guard und Center und B-Gap zwischen Guard und Tackle. Das heißt, er ist nicht ein reiner Nose-Tackle, er kann auf Three-Technique spielen. Und das ist schon mal wieder ein bisschen mehr als, oh, das ist ein reiner Nose-Tackle. Den kann man auch durchaus hin und her bewegen. Und wenn man sich Kenneth Grant einfach mal anguckt, dann ist es einfach ein Spieler, der sich für einen Menschen, der 6'4 und 331 Pfund schwer ist, der sich so powermäßig bewegen kann, so schnell einfach reagiert auf dem Snap. Und das sieht man halt bei ihm auf Tape auch immer wieder, dass er dann zack, ist er da. Zack, schon wieder da. Zack. Und das ist eine seiner unglaublichen Stärke. Er hat eine unglaubliche Power und er ist einfach ein Run-Stopper par excellence. Also das muss man definitiv sagen. Aber warum ist das natürlich jetzt nicht der First-of-All-Pick gewesen? Weil er einfach in seiner Entwicklung noch nicht zu 100%, die Entwicklung ist noch nicht zu 100% abgeschlossen. Das, was er mit seiner Technik manchmal mit den Händen macht, das wirkt so ein bisschen wild. Da will er sich dann meist immer mal wieder auf seine Power verlassen. Das ist dann so ein bisschen schwierig dann. Da muss er noch ein paar mehr Techniken lernen. Er ist nicht fein geschliffen. Ich glaube, dass da Weaver eben so ein paar Sachen bringen kann. Und er spielt halt mit 340 Pfund und ich habe euch gesagt, er ist Starter. Er hat halt 547 Snaps gespielt. So, ne? Wenn man sich jetzt mal überlegt, Christian Wilkins, er hat ein paar hundert mehr Snaps gespielt. Das ist so auch eine Schwachstelle, dass er so, was Conditioning angeht, so ein paar Nachlässigkeiten zeigt. Und da heißt das, er nimmt sich bei ein paar Snaps dann halt so ein bisschen selber raus. Das sollte sich ändern. Und ich meine, wir kennen alle die Hits in Miami. Das ist was anderes als der schöne, coole Norden in Michigan. Da wird er definitiv dran arbeiten müssen. Aber er hat auch neben den Sacks und Tackles for Loss hat er eben auch in zwei Jahren acht Pässe quasi unterbrochen an der Line, weil er seine Arme hochgenommen hat. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel geblockte Kicks und Field Goals und sowas er hatte. Aber da ist er auch im Special Team sehr, sehr, sehr positiv aufgefallen. Also auch da bringt er noch ein bisschen was mit und wird vermutlich auch im Special Teams den einen oder anderen Snap sehen.
Vielleicht ganz kurz, ohne dich da groß unterbrechen zu meinem Redefluss. Er hält den Schulrekord für Passbreaks ab eines Defensive Linemans. Und ich meine mit School Record, den, wenn mich alles täuscht, den von Michigan.
Ja, das ist doch. Und bei Michigan waren ja jetzt auch schon so ein paar mehr Spieler, die auch so ein bisschen mehr gezeigt haben. Ne? Also, das kann man definitiv sagen. Und also, ich bin wirklich gespannt, was die Dolphins aus diesem Spieler machen können. Er ist jung. Er ist super talentiert. Er ist auf der Freaklist von The Athletic. Die Freaklist ist eine Liste für Freaks. Und damit meine ich nicht irgendwie, dass der komisch ist, sondern für athletische Freaks. Und Kenneth Grant ist ein athletischer Freak. Und da muss man sagen, wenn man sich anguckt, was die Dolphins gemacht haben jetzt, in diesem Jahr vor allem auch, Dolphins setzen immer mehr auf Spieler, die auch ein gewisses athletisches Profil mitbringen. Gerade in den Trenches setzt man auf Spieler, die so ein bisschen mehr gewalttätig sind. Und das ist eine Entwicklung, die haben wir vorher nicht so gesehen, beziehungsweise da wurde nicht ganz so viel Augenmerk drauf gelegt. Das ist zumindest etwas, was ich noch sagen würde, was mir jetzt bisschen beim Nachdenken und auch bei dem anderen Podcast, wenn darüber gesprochen wurde, so ein bisschen wieder auf den Radar gerufen wurde und da in dieses Profil, dass die Dolphins ein physischeres Team werden wollen. Das ist ja auch das, was viele Dolphins-Fans so, wir sind zu soft und so, ne? Das wird man mit Kenneth Grant nicht erleben. Ja, und ich glaube, in diese Richtung tendieren die Dolphins gerade auch aktuell ein bisschen mehr. Kenneth Grant ist jetzt nicht so der überall immer der Große ist und sich überall hinstellt, so wie es ein Christian Wilkins gemacht hat. Aber, das hat man zumindest aus den Internern so ein bisschen gehört, Kenneth Grant hat 2023 schon so ein bisschen Führungssachen an sich genommen und hat 2024 war es wirklich einer der Leader des Teams. Was natürlich auch positiv ist, da jemanden zu haben, der jetzt da reinstiefelt in die Stiefel, die da einfach noch unbesetzt gewesen sind. Wenn man sich überlegt, dass der ja einfach mal acht Jahre jünger ist als Zack Sieler, ne? Und das ist halt so langfristig gesehen, ist das für mich eine richtig, richtig gute Geschichte. Und für gegen den Lauf ist es outstanding. Er kann sich als Pass-Rusher, kann er sich definitiv noch deutlich, deutlich weiterentwickeln. Das würde ich, also, ich glaube, das ist so das, was ich jetzt erstmal so sagen wollen würde zu Kenneth Grant.
Also, da gibt es für mich nicht mehr viel zu ergänzen. Also, das mit dem athletischen Freak, ja. Und was ich immer sagen muss, das habe ich auch schon mal beim Thema Quarterback vor Jahren mal gesagt, das ist halt Folgendes: Du kannst viel beibringen. Du kannst eine Art Führungspersönlichkeit aus Leuten machen, du kannst ihnen Technik beibringen. Spiele zu lesen und sowas kommt zum Teil auch mit der Erfahrung, aber was du nicht beibringen kannst, sind körperliche Maße. Du kannst niemanden größer machen, du kannst niemandes Arme länger machen und so weiter. Und das ist halt eine Basis. Die Top-Spieler, die haben halt diese Basis und alles andere kommt noch oben drauf. So, und er hat auf jeden Fall diese athletische Basis, die brauchst du. Er hat einen wahnsinnigen schnellen ersten Schritt. Das heißt, er ist so schnell im Play drin und das noch als Urgewalt, dass er tatsächlich, das hast du mal sehr schön erklärt, Rico, jetzt stelle ich den Satz ständig um, aber egal. Und zwar ist es so, dass du im Prinzip gewinnst, wenn du deine Arme innen hast. Deswegen arbeiten die ja ständig mit den Armen an der Line. Und je schneller du im Play bist, desto eher hast du schon einen Positionsvorteil, was deine Arme angeht. Und er hat eben diesen wahnsinnig schnellen ersten Schritt, was ihm schon von den Armen her einen Vorteil gibt gegen die O-Liner. Er ist natürlich, was den Lauf angeht, da ist er wahnsinnig drin. Also es gibt, glaube ich, er ist der beste Runstopper im Draft, das kann man so sagen. Und ja, seine Entwicklung ist noch nicht am Ende. Der Pass-Rush fällt dagegen deutlich ab. Da ist er halt noch extrem roh. Er hat schon einige Pass-Rush-Moves, wie zum Beispiel diesen Swim-Move oder einen Spin-Move und sowas. Er kommt also nicht nur über die Power, aber das sind noch sehr, sehr rohe Moves, weil es halt eben gerade eben im College auch nicht nötig war. Und dementsprechend ist sein Pass Rush mal so, mal so. Das ist das eine. Und naja, er ist groß, er ist massig und das ist natürlich ein Problem, wenn er irgendwie ein Laufspiel in Outside-Zone oder sowas kommt. Da kommt er nicht gut ins Play rein. Dafür ist er dann doch, obwohl er ein athletischer Freak ist, einfach zu groß und zu schwer und dementsprechend zu langsam. Diese laterale Beweglichkeit, die fehlt so ein bisschen. Er ist einer, der geradeaus geht, der die Gaps schließt, der durch die Gaps auch durchkommt. Aber jetzt irgendwie zu sagen, von wegen, ich gehe von der Tree-Technik jetzt rüber und versuche halt eben den Running Back an der Außenschulter des Left Tackle oder des Right Tackle zu stoppen, das kriegt er so noch nicht hin. Das ist so das. Und da muss er kräftig dran arbeiten. Also da ist noch deutlich, deutlich Luft nach oben. Wir sagen immer so schön, oder wenn man jetzt sagt, von wegen, er ist roh, beziehungsweise da ist er nicht so gut drin, das ist ein wahnsinniger Unterschied. Also ich würde sagen, dass er fast ein Viertel besser ist gegen den Lauf als gegen den Pass. Und das ist halt das, wo man wirklich dran arbeiten muss. Aber gegen den Lauf, vor allen Dingen die Läufe durch die Mitte und so, da wird uns keiner mehr was vormachen. Ich glaube, die Zeiten, wo man uns durch die Mitte überläuft, die sind vorbei. Werfende Running Backs, also sprich die Quarterbacks, die eben sehr viel scramblen oder sowas, denen ist der Weg durch die Mitte auch versperrt. Da kommen sie auch nicht durch. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall einen weiteren Weg über außen gehen und da müssen unsere Edge-Rusher halt dementsprechend Contain halten. So viel würde ich noch gern dazu sagen. Aber seine Premium-Position ist tatsächlich, auch wenn er Street-Technik spielen kann, seine Premium-Position wäre Nose-Tackle. Zusammen mit Zack Sieler, Street-Technik ist natürlich gar kein Problem, aber dadurch wird Zack Sieler ist eindeutig der bessere Pass-Rusher von den beiden. Und Zach Zieler würde dann eher für den Pass-Rush frei werden, weil halt eben Kenneth Grant die Mitte gegen den Lauf auch so dicht machen kann. Von daher macht es schon Sinn, die beiden miteinander zu paaren. So sehe ich das zumindest. Gibt es noch was, was du zu Kenneth Grant jetzt sagen möchtest?
Nee, gar nicht unbedingt. Du hast es gerade auch ganz gut gesagt. Also das jetzt mit Zach Zieler, weil Zach Zieler ist ja kein Nose-Tackle, ne? Sollte mal gesagt sein. Dafür haben wir eigentlich Benito Jones. Und Benito Jones, ich hatte es ja, ich hatte es gesagt, dass der jetzt vielleicht nicht so ganz der Krasse ist. Aber um euch das mal ein bisschen zu sagen, die Zahlen habe ich mir jetzt gerade aufgerufen, Zach Zieler letzte Saison. Und Zach Zieler ist 30, bevor Kenneth Grant 22 ist, das sei dazu gesagt. Unser Zach Zieler hat 563 Snaps auf dem B-Gap gespielt, 33 im A-Gap und 106 überm Tackle. Also da nur das, um das mal nochmal zu zeigen, wenn man mit einer 4-Man-Front oder mit einer 3-Man-Front, das spielt keine Rolle, weil wir da sehr flexibel reagieren können, mit eben einem Jalen Phillips oder einem Chubb Robinson, die halt auch beide sich mehr oder weniger in die Coverage fallen lassen können. Also die Dolphins werden sehr flexibel, denke ich, auftreten können, was die Defensive Front angeht. Und wir haben ja über das Problem im Backfield gesprochen. Das entlastet dementsprechend ein bisschen das Backfield erstmal. Aber da muss man natürlich schauen. Wir brauchen immer noch Spieler, also wir brauchen immer noch ein, zwei Spieler in der D-Line, ja, die da ein paar Snaps noch mit auffangen. Bin ich gespannt, ob man das über den Draft lösen möchte. Es gibt noch einige Spieler, auch selbst in Runde 2 und 3, die da interessant sein könnten. Aber wenn wir jetzt einfach auf die erste Runde gucken, dann ist das ein Pick, der sehr, 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 sehr viel Sinn ergibt, was ja schon mal positiv ist. Und es ist auch ein Spieler, der einfach, das ist für mich ein klares First-Round-Talent. Dementsprechend ist das für mich, ich habe da keine, wenn der eine oder andere sagt, das ist ein Reach, dann sage ich dann, okay, dann ist es für dich ein Reach. Dann ist es aber auch okay, weil die Dolphins wurden damals auch kritisiert beim Pick von Christian Wilkins, wie kann man einen Defensive Tackle da draften? Und jetzt, wenn man jetzt mal guckt, die Jahre, nachdem Christian Wilkins jetzt gedraftet wurde, und wir hatten ja witzigerweise mit Adrian immer diese Einschätzung, hey, was hältst du denn dieses Jahr von Christian Wilkins? Die ist ja, hat sich ja auch immer mehr gewandelt zu am Anfang, ja, schon alles sehr, sehr teuer, so ein Spieler an 13. Und am Ende hat der Mann sehr, sehr viel Geld in Las Vegas jetzt schon mal verdient. Und da muss man sagen, jo, Defensive Tackle sind einfach inzwischen wieder etwas mehr auch in den Fokus gerückt, was positiv ist. Und ich mag solche Entwicklungen, ja.
Ja, dann lass uns mal einen Blick vorauswerfen. Also heute, beziehungsweise morgen Nacht um 1 Uhr, der Nacht von Freitag auf Samstag, beginnt die zweite Runde. Und Miami hat natürlich auch Picks, und zwar genau zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal Pick 16 in der zweiten Runde, das ist Pick 48 insgesamt. Und dann haben wir unseren Drittrunden-Pick, unseren eigenen haben wir nicht mehr, den haben wir für den Uptrade an die Eagles abgegeben. Da gibt es eine lustige Geschichte, irgendwie, der ist nämlich über Philly an Washington und wieder an Houston gelangt und irgendwie ist Larry Mitanzel halt immer noch da drin involviert, weil Houston hat den irgendwie von Washington für Larry Mitanzel bekommen. Ganz komplizierter Weg. Wir haben aber noch den 34, das ist ein Compensatory Pick in der dritten Runde, Ende der dritten Runde, das ist Position 98. So, in welche Richtung gehen wir denn jetzt, Rico?
Ja, nach vorne, ne? Also, ich sag mal, du hast es gerade schon angesprochen mit unserem Defensive Backfield. Und es sind, das muss man, also, die Dolphins picken an 48. Und wenn ich mir angucke, Will Johnson ist noch da. Na, da, huge Medicals. Also, die Frage ist halt, wie weit fällt der noch? Ja, weil da ist es wirklich, da brennt der Baum. Trey Amos, Benjamin Morrison, Siobhan Revel von East Carolina, Benjamin Morrison von Notre Dame, Trey Amos Mississippi, sorry, und Darian, selbst Darian Porter, der Cornerback von Iowa. wäre für mich an 48 sogar noch okayisch. Darren Porter wäre vielleicht jemand, wo man sagen könnte, müssen wir den jetzt unbedingt da picken. Aber für mich ist das ein Spieler, wo ich sage, das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, also es kommt auch so ein bisschen einfach darauf an, wem man Glauben schenken mag. Also Rhea Thomas, der Cornerback von Florida State, dann Maxwell Heisten ist, glaube ich, gegangen Ende
Runde. Der ist gegangen, den hätte ich viel später erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist halt die Frage. Zum Beispiel, der ist aber zum Beispiel The Beast von Dan Buechler, ist der auf 4 gerankt, ne? Also da
habe ich das irgendwo, halt, ich glaube, boah, lass mich nicht lügen, irgendwo Ende der 30 bei mir.
Ja, und das ist ja vollkommen legitim. Aber das zeigt ja, also das solche Sachen gibt es immer mal wieder. Was ich sagen will, die Dolphins haben Pick 16 an Pick 16 in Runde 2. Das sind 16 Picks. Ich habe jetzt 5 Cornerbacks auf jeden Fall, wenn nicht sogar 6 Cornerbacks.
Darfst noch, du noch, ganz kurz, wenn du gerade dabei bist, dann vergiss bitte noch nicht Nick Amendori von South Carolina und Xavier Watts von Notre Dame.
Ja, aber
ja, Defensive Back und tatsächlich auch rein theoretisch Corner spielen könnten, auch wenn sie Safety sind, nominell.
Ja, ich wollte gerade, also wir haben halt Xavier Watts, du hast Kevin Winston eben noch, Junior von Penn State, du hast theoretisch auch noch Andrew Mukuba, eben von Texas, die 3 Safeties. Das sind jetzt, da habe ich jetzt 9 Spieler zusammen. Und wenn ich mir angucke, wer denn überhaupt draftet, so Anfang Runde 2, gut, die Browns, da kann ich mir vorstellen, ich hoffe, Shandor Sanders wird nie gedraftet, der wird natürlich gedraftet, aber so, die werden aber vielleicht einen nehmen, die werden aber auf einmal Sanders nehmen, so. Die Titans werden wahrscheinlich keinen Cornerback nehmen. Die Texans werden keinen Cornerback nehmen. So, dann ist die Frage, dann die Bears sind zweimal vor uns dran, die werden vermutlich auch nicht auf Cornerback gehen, aber die haben Need of Safety. So, also insgesamt sind noch ganz viele Teams vor uns, die Needs haben, die nicht dem unseren entsprechen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass die Dolphins einen Defensive Back draften werden in Runde 2. Glaube ich, dass das zu 100% zutreffen wird? Nein, weil das ist der NFL-Draft, da kann alles passieren. Und die Dolphins haben genug Sachen, die irgendwo, wo man Sachen machen kann. Ich finde aber, der Value für einen Cornerback da oder ein Safety ist unheimlich hoch. Das sind zumindest erstmal die eine Sache. Ich würde ganz gerne noch über die Guard-Situation sprechen, weil da kommt es auch so ein bisschen drauf an, auf wen man denn hören möchte und wie gut diese Klasse wirklich ist. Tate Rutledge, das ist der Super Senior von Georgia, wäre eine Möglichkeit. Der ist auch noch auf dem Board. Wen ich für uns theoretisch so ein bisschen mit dem Auge noch habe, wäre Jonah, jetzt muss ich überlegen, wie das mit dem Doppel-I ausgesprochen wird, Savaii Inea, am Ende, entschuldigt bitte, ich habe mich mit den Namen jetzt nicht im Tiefen auseinandergesetzt. Das wäre aber halt auch so ein typischer, der ist 6'4", 324 Pfund, also der hat mit ordentlich gespielt, aber der ist einfach mal beim Combine eine 4,95 gelaufen mit 324 Pfund. Nur um euch da mal andere Sachen. Tyler Booker ist eine 5,38 gelaufen mit 321 Pfund. Ne? Also das wäre ein Spieler, ich habe von dieser physikalischen Komponente gesprochen, das wäre ein Spieler, der würde in dieses Profil der Dolphins unheimlich gut reinpassen. Ne? Also es ist der Guard von Arizona, der vermutlich bei vielen jetzt nicht irgendwie unbedingt in den Top 50 ist, aber bei dem einen oder anderen vielleicht so an den Top 50 gekratzt hat. Und für mich wäre das ein Spieler, wo ich sage, warum sollten wir es, nicht mit ihm dort probieren? Andere Spieler, die natürlich auch, also noch auf dem Board sind, Esiri, der Tackle von Minnesota, Ozzie Trapillo, das ist der Tackle von Boston College, Marcus Ambo, der Tackle von Purdue, wären natürlich auch Spieler, aber da ist halt wirklich, da wäre vielleicht die Frage auch an dich, ich wäre, also kurz noch zu Savai, der hat halt Right Tackle gespielt, der hat Right Guard gespielt und er hat Left Tackle gespielt. Der hat halt noch keinen Left Guard gespielt, was er bei uns vermutlich würde. Aber wenn du sowohl fast 1000 Snaps auf Guard gespielt hast und auf Left Tackle und auf Right Tackle gespielt hast, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das auf Left Guard funktioniert. Das wäre ein Spieler, also wenn wir O-Line überlegen, und ich denke, dass da müssen wir definitiv noch 1, 2, 3 Picks investieren. Aber das wäre ein Spieler, wo ich in Runde 2 ein Auge drauf haben würde. Das sind so, also es ist für mich, wo ich sage, die Runden 2 und 3, selbst die Runde 4, da ist unheimlich viel Value für diese Draftklasse da. Da ist das Board ein bisschen breiter, als es vielleicht in den letzten Jahren war. Dafür fehlt es dann in der Spitze. Aber wenn die Dolphins einen Cornerback draften und dann fällt vielleicht noch ein Cornerback, warum auch immer, und man kann noch einen Third-Round-Pick für Jalen Ramsey irgendwie bekommen. Hey, also, wenn wir jetzt sagen, die Dolphins draften Benjamin Morrison an 48 und keine Ahnung, einen Azaria Thomas fällt. Wenn man einen Third-Round-Pick dafür bekommt, hast du zwei Spieler, hast Jalen Ramsey abgegeben, hast aber zwei Cornerbacks, wo ich sage, die verstärken uns. Das wären wahrscheinlich potenziell Cornerback 1 und 3 oder 1 und 2 sogar. Ich finde aktuell ganz, ganz viele Wege, was positiv ist auf der einen Seite, was natürlich vielleicht dem einen oder anderen jetzt gerade auch sagt, boah, ey, was redet der da? Wenn wir Jalen Ramsey nicht haben, dann sind das, die Spieler müssen ja auch erstmal funktionieren und bei uns haben vielleicht die Draftpicks in der letzten Zeit nicht so gesessen. Hey, fair. Aber ich sehe zumindest klare Prozessstrukturen bei den Dolphins, was zumindest schon mal viel wert ist. Also, das wären zumindest die Spieler, die ich habe jetzt viel geredet und viele Spieler genannt, was aber für mich selber positiv ist, weil ich sage zumindest, es gibt genug Spieler mit genug Potenzial, die die Dolphins in Runde 2 und 3 draften können, wo wir alle sagen können, hey, läuft bei uns. Das so meine kleine Einschätzung noch hier ist es schon Samstag tatsächlich. Wie siehst du das denn?
Ja, also ich gebe dir, was das Defensive Backfield und den Value im Defensive Backfield angeht, für unseren ersten Pick, unseren Pick 48, der 16. Pick in der zweiten Runde, gebe ich dir vollkommen recht. Und einer der Spieler wird zu uns fallen und wir wären dumm, wenn wir da nicht zuschlagen würden. Denn ich glaube tatsächlich, dass im Defensive Backfield der größte Value für uns liegt in der zweiten Runde. Die dritte Runde sehe ich tatsächlich etwas anders. Wir sind erst spät in der dritten Runde dran. Und ich weiß, jetzt friert die Hölle zu. Aber je nachdem, wie sich das Board entwickelt und was passiert, gibt es zwei Spieler, da wäre ich sogar einem Uptrade in die späte dritte Runde, also sprich einem Uptrade um 10 Plätze oder sowas, nicht abgeneigt. Je nachdem, was man dafür natürlich abgeben muss. Und da gibt es zwei Spieler, die ich ganz besonders nennen möchte. Ich habe sie auch schon erwähnt in meinem Draft-Bigboard. Der erste Spieler, den sieht man all over the place. Den sieht man teilweise Anfang der zweiten Runde, sehe ich den bei Mox sehen. Manchmal sehe ich den bis in Runde 5 fallen. Ich selbst halte ihn für keinen Spieler der zweiten Runde, aber für sträflich unterschätzt. Und das ist Center Jonah Monheim. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Jonah Monheim.
Und persönlich kenne ich ihn jetzt nicht.
Du kennst ihn nicht? Ich finde, das
ist... Ich kenne den Spieler, ich kenne ihn halt jetzt. Wir haben uns noch nicht getroffen.
Nicht? Nein. Ja, jeden Abend gehe ich mit dem einen trinken. Nein, Spaß beiseite. Und der andere Spieler, auch den Namen habe ich schon mal erwähnt, ist auch schon lang kein Geheimtipp mehr, den man in der Regel dann in der vierten Runde sieht. Unser Pick in der vierten Runde könnte für ihn allerdings zu spät sein. Das ist halt tatsächlich Jackson Slater, der beim Senior Bowl so herausragend performt hat. Den halte ich in der Beziehung da auch noch für unterbewertet. Und wenn die Dolphins, nachdem sie das Backfield adressiert haben, etwas in der O-Line tun wollen, wären das halt zwei Spieler, für die eventuell, je nachdem wie das Board fällt, entweder ein kleiner Upgrade nötig ist oder im Falle von Jackson Slater, dass sich ein bisschen nach Reach anfühlt, für mich eben nicht. Meiner Meinung nach ist das ein klarer Third-Rounder her. Und Jonah Monheim, ja, den könnte man auch Anfang dritte Runde oder sowas vom Skill-Level her in meinen Augen auch noch problemlos sehen. Und dann kann man halt in den späteren Runden immer noch gucken, ob man da einen Off-Ball-Linebacker findet, ob man da einen Red-Zone-Target oder einen schönen X-Receiver oder sowas noch findet, aus dem man das entwickeln kann. Oder vor allen Dingen, um da nochmal drauf zu kommen, das wäre dann die Sache, um Double-Down im Defensive-Tackle zu machen und da nochmal einen Defensive-Tackle dazu zu holen. Aber ich stimme mit dir überein. Zweite Runde sollte meiner Meinung nach ins Defensive Backfield gehen, eben weil da relativ viel Value ist. Und meiner Meinung nach beginnt der Value irgendwann in der dritten Runde, Mitte dritte Runde, der Value für dementsprechend O-Liner. Und natürlich, das sind alles Prospects, die noch Entwicklung brauchen. Aber ich sag mal, alles, was bis Anfang dritte Runde ist, sollte auf Dauer eigentlich Starter werden. Und alles, was dann dritte, vierte Runde ist, das sollten eigentlich Minimum Rotationsspieler sein. Und meiner Meinung nach sind es Rotationsspieler, die eine starke Tendenz dazu haben, solide Starter zu sein. Und deswegen würde ich da investieren. Jackson Slater könnte übrigens meiner Meinung nach auch Guard spielen. Wäre sogar dafür prädestiniert. Auch Jackson Slater hat ein bisschen das mit der Armlänge. Das ist in diesem Draft generell so. Also ich habe das Gefühl, dass da eine Herde T-Rex herumläuft. Bei jedem Spieler heißt es so von wegen, hey, aber der hat ein bisschen kurze Arme. Als Edge-Rusher, sein Problem ist, er hat kurze Arme. Als Guard, zu bedenken geben seine kurzen Arme. Selbst bei Cornerback heißt es teilweise, naja, aber wenn er Outside spielt, hat er manchmal ein bisschen kurze Arme, womit er am Catchpoint Probleme bei 50, bei Contested Catches hat. Ich frage mich echt, was da passiert ist. Also, ich hatte jetzt einen bösen Spruch, den schluck ich gerade noch runter.
Ja, ich bin tatsächlich bei Monheim, ist es relativ interessant, wo der am Ende, also nicht bei welchem Team, sondern ob der am Ende, welche Position der am Ende wirklich spielen wird. Weil er hatte ja letzte Saison bei USC hatte er ja Center gespielt. Und vorher hat er Left Tackle gespielt und davor hat er Right Guard und Right Tackle gespielt. Da bin ich gespannt, egal wo der landet, was er am Ende spielen wird. Für mich noch so Late Round mäßig, der für die Dolphins auch interessant, der auch in dieses Scheme reinpasst, was ich beschrieben habe, wäre Luke Kendra, der Guard von Cincinnati. So, das wäre ein Spieler, wo ich sage, in Runde 4, Runde 3 fände ich ein bisschen, aber in Runde 4 Luke Kendra fände ich richtig cool. Das ist einer von den Bearcats, von den Cincinnati Bearcats. Der hat auch richtig Power unterm Kessel. Das wäre einer auch für Runde 4, wenn wir da noch ein bisschen weiter gucken wollen. Genau.
Ja, Nico, es war wunderschön, mit dir mal wieder aufzunehmen. Möchtest du noch irgendwas zu dem Draft sagen?
Will ich noch was sagen? Ich denke, mein Take zu Shadur Sanders habe ich gegeben.
Da muss ich auch noch ganz kurz zu was zu sagen. Shadur Sanders, ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht mal unbedingt einem Sportlichen liegt. Natürlich hat er sportlich Fragezeichen, keine Frage. Aber ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist natürlich sein Vater. Prime Time, ne? Deion Sanders, ein Großmaul vorm Herrn, der sich auch nicht zurückhalten wird. Und zum Beispiel glaube ich, dass die Cleveland Browns sich nach den Erfahrungen mit Johnny Manziel nicht einen Shedeur Sanders holen in die Franchise holen werden. Und deswegen kann es für Shedeur Sanders noch deutlich, deutlich bergab gehen.
Entschuldigung, ja, ich wollte noch erwähnt haben. Ja, ich bin gespannt. Und das muss man auch sagen. Es wäre wahrscheinlich auch ein Team wieder hochgegangen, wie es die Giants für Jackson Dart gemacht haben, für Sanders. Aber du musst ja, und das ist ja das, wo ich auch überlege, wer holt denn Sanders? Also der holt sich ja gleichzeitig auch den alten Sanders mit ins Haus. Und da kannst das kannst du ja nicht nur erlauben, wenn du zum Beispiel Mike Tomlin heißt oder eben McDonald bei den Seahawks zum Beispiel, weil der Rest, also es sind ganz, ganz viele, die wahrscheinlich von dann so viel Druck bekommen, dass sie einmal sagen, entweder ich habe selber keine Lust mehr, weil Deion Sanders wird sich den Mund nicht verbieten lassen, egal von wem, nicht mal mehr von Jerry Jones, befürchte ich. Und dementsprechend, ja, also das ist ganz absurd. Ich fand den Uptrade der Falcons absurd, also auch komisch, weil warum so viel aufgeben, einen First-Round-Pick nächstes Jahr? Ganz, ganz kurios und insgesamt ist nicht viel passiert. Ich glaube, das zeigt aber auch, dass die Draft-Klasse bei vielen irgendwie ähnlich gesehen wurde, weil auch es gab keinen krassen Spieler, wo, oh mein Gott, der ist in der ersten Runde gegangen, so, oh mein Gott, so, gab's gar nicht, ne? Also, wenn man sich überlegt, so die ersten Spieler, es war Cam Ward, es war Travis Hunter, Abdul Carter, Will Campbell und dann war es Mason Graham. Das waren ja im Prinzip, und dann Jason Shandy, das sind alles Spieler, die auch dort quasi mehr oder weniger hingemockt wurden. Und es gab keine großen Diskussionen, nicht mal mehr darüber. So, es war eigentlich allen klar, was passieren wird. So, dann gab es heute, oder dann am Tag des Drafts, gab es schon viele Gerüchte, die halt in diese Jaguars-Richtung gingen, dass da was möglich wäre und so weiter und so fort. Also, ich glaube, wir werden in den zweiten und dritten und auch noch in der vierten Runde deutlich, deutlich mehr Bewegung sehen als das, was wir jetzt gesehen haben. Ich hoffe, die Dolphins, wenn sie was machen mit Trades, dass sie nicht zu krass überbezahlen werden. Aber das würde mich auch wundern, muss ich gestehen, weil die Dolphins auch nicht so viel Spielraum haben, die Lücken anders zu füllen, wenn sie tatsächlich Jalen Ramsey traden sollten. Wenn das nicht der Fall ist, hat man ein bisschen mehr Cap-Space, aber insgesamt muss man da auch so ein bisschen drauf achten. Deswegen ist es ganz gut, dass wir dieses Jahr 10 Picks insgesamt und zumindest halt, ich meine, davon sind 3 in Runde 7 und keiner zumindest in Runde 6. Das ist zumindest etwas, womit man neue Spieler reinholen kann, die auch Impact haben sollten. Und insgesamt bin ich positiv gestimmt. Und jetzt schauen wir mal, was Runde 2 und Runde 3 jetzt am Samstag so mit sich bringen.
Ja, Rico, wenn man mit dir weiter über den Draft diskutieren möchte, wenn man dir folgen möchte, wo kann man dir überall folgen und wie?
Das ist eine gute Frage, nachdem ich ja nicht mehr auf Twitter, ich wollte gerade sagen, auf Twitter ehemals X, sondern es ist ja X ehemals Twitter, unterwegs. Also ich bin natürlich auf Instagram aktiv, da könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr da unter Rico Klopp, da könnt ihr natürlich eure Meinung auch einfach loswerden, da habe ich gar kein Problem mit. Einige sind natürlich bei Facebook mit mir connected, da könnt ihr mir natürlich, da schreibe ich sowieso mit dem einen oder anderen, da könnt ihr mir natürlich ausschreiben, aber ansonsten sind die, also das ist das, wo ich gerade noch was Profile habe, ansonsten bin ich da aktuell, ja, also nicht so viel zu erreichen. Vielleicht sollte ich mir so einen Kummerkasten machen, wo Leute eine Mail hinschreiben können. aber das ist so das, wo ich aktuell zu erreichen bin. Genau, also da die meisten wissen das auch, denke ich, aber da poste, also auf Instagram poste ich zwar jetzt nicht zu den Dolphins aktuell Relevantes, aber ihr könnt zumindest da mir eure Meinung an den Kopf werfen, wenn ihr das unbedingt möchtet.
Mich erreicht man unter Archangel Mac mit G am Ende, bluesky.social bei Bluesky. Dort bin ich aus diversen Gründen, alle anderen Social-Media-Kanäle habe ich quasi abgeschafft. Und ja, wenn Rico jetzt nichts mehr sagen möchte, bleibt mir nichts mehr anderes übrig zu bleiben, als viel Spaß beim Draft, stay tuned und find's ab.